together, talked about being so free. Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker. Wir sind aus der Sommerpause zurück, die vielleicht manche Leute mitbekommen haben, dass wir eine hatten, manche vielleicht auch nicht. Aber es waren auf jeden Fall einige Special-Episoden dabei und jetzt haben wir wieder eine normale Folge. Und zu unserer ersten normalen Folge nach der Sommerpause, die eigentlich keine Sommerpause war, haben wir den Flo zu uns eingeladen. Hi Flo, du bist 29 und arbeitest im Customer Service bei einem Unternehmen für medizinische Produkte in Irland, richtig?
Ja, genau. Also nach wie vor noch. Ich fange mit 16. September bei einem neuen Unternehmen an. Ja. Aber auch im Kundenservice im Prinzip, im After Sales.
Okay. Ja. Na bitte, ja, nicht ganz so falsch. Und mit dir reden wir heute über ein bestimmtes Thema, das dir die Brenda jetzt erklären wird.
Das Schöne ist, die Christiane vergisst immer uns
zu begrüßen. Ah ja, schon wieder.
Und dann gibt es immer Leute, die dann irgendwann sagen, also ihr zwei seid das.
Ja, die Brenda ist auch da.
Ja, die Christiane ist auch da. Hi.
Hallo.
Wir haben uns ein Thema überlegt, es ist gar nicht so unoffensichtlich, und zwar Home is where your heart is. Und wir wollten eigentlich mit dir ein bisschen plaudern, wie, was es heißt, wegzugehen von Österreich, was man vermisst, was man nicht vermisst, wo man sich denkt, boah, bin ich froh, dass ich das jetzt nicht mitmachen muss und so weiter. Und natürlich, weil es gerade so ein politisches Thema ist, auch was du glaubst, was Brexit für dich heißen wird.
Mhm.
Oder ob es was für dich heißen wird.
Ja.
Das sind so, und war unsere Idee. Aber prinzipiell geht es eigentlich darum, dass wir dich kennenlernen und unsere Hörerinnen und Hörer dich kennenlernen. Also feel free zu sagen, was du sagen möchtest.
Es ist schön, da zu sein.
Willkommen. Vor allem ist es total super, es war total spontan, dass wir uns das ausgemacht haben.
Ja, das hat gut funktioniert.
Mitten am Siegert haben wir befunden, wir machen jetzt Planung.
Ja, mir hat es sehr gewundert, weil ich ja gewusst habe, dass ihr Siegert seid. Und dann die Nachricht zu kriegen.
Ja.
Und voll geplant nämlich.
Wir haben jetzt ein paar Questions to go für dich zum Einstieg. Und die Christiane beginnt.
Okay, bist du bereit?
Ja.
Meer oder See?
Meer.
Als Kind wollte ich werden?
Lehrer.
Guinness oder Buntigammer?
Buntigammer.
Am Wochenende mache ich am liebsten?
Mit Freunden trinken und Party.
Wenn ich mir eine andere Identität aussuchen könnte, wäre ich?
Grundsätzlich bin ich sehr glücklich. Hm. Also mit meinem Selbst. Also ich würde viel lieber gern reisen und so Reisereporter sein. Vielleicht sogar Reisereporterin. Sein.
Meinen nächsten Urlaub verbringe ich in?
Amsterdam.
Dunkles Brot oder Soda Bread?
Dunkles.
Auf was in Österreich hast du dich am meisten gefreut?
Aufs Bier. Und den Wein. Weil der Wein ist ja teuer und schlecht in Irland. Und natürlich ist dann die Freunde, die man da sieht, dann schon, wenn man dann da ist, ist es schon schön.
Auf was freust du dich in Irland am meisten?
Meine Freunde.
Danke sagen möchte ich?
Auf jeden Fall meiner Familie, meinen Eltern in erster Linie. Und auch Freunden und vor allem die Freunde jetzt in Irland, die mich sehr gut aufgenommen haben.
Das hast du geschafft. Die Gäste groß finde ich immer super, weil man irgendwie so total überrascht ist von Antworten.
Ja, ich hätte mir nie gedacht, dass du Buntigammer sagst.
Ja. Ja, das ist auch vielleicht jetzt gerade zur Zeit. Ich habe so viel Guinness getrunken in den letzten Monaten. Ich bin gerade auf einem eher Anti-Guinness-Trip. Also trinke ich eher selten zurzeit.
Aber jeder gibt es auch anderes gutes Bier.
Ja, ja, ja. Echt? Auf jeden Fall.
Ja. Ja.
Stehe gerade sehr auf Red Ale.
Ja.
Das mag ich jetzt zurzeit.
Aber es ist ziemlich ähnlich zu unserer ersten Mit Milch und Zucker Frage, also der Nicht-Questions-to-go-Frage. Und
zwar, ja.
Was ist oder war ein guter Kaffee für dich? Und da geht es jetzt nicht nur um den Kaffee selber, wie der geschmeckt hat, sondern um die Gesellschaft und wo und wie.
Da muss ich sagen, das geht mir in Dublin ab, Kaffee trinken. Es gibt nicht, also so die schönen alten Cafés wie in Wien oder auch in Graz gibt es nicht und man trifft sie ja nicht so auf einen Café jetzt am Nachmittag oder am Wochenende. Das geht mir, muss ich ehrlich sagen, ab. Warum? Was ist das Schöne dran? Nachmittags sich hinsetzen während der Studienzeit oder also während in einer Lernpause und mit einem Freund, einer Freundin sich hinsetzen und runterkommen. Es ist so ein Sitzen und ja, einfach nur Zeit haben dann dort in dem Moment. Das ist für mich eigentlich guter Kaffee. Ist dann wahrscheinlich auch hinlänglich, ob er jetzt wirklich dann gut der Kaffee per se gut ist, aber dieses, für mich ist dieses Hinsetzen und dann geht so ein durch. Mhm. Also das ist bei mir immer guter Kaffee.
Ich habe mal einen Podcast gehört, so, aber da ging es eher um England, um verschiedene so Kulturen in der Arbeitswelt zwischen Deutschland und England. Mhm. Und eins war nämlich genau das Thema, was du sagst, weil also das war ein Deutscher, der schon lange in London gearbeitet hat und der hat erzählt, für ihn war das halt so, okay, wenn du dich mit Arbeitskollegen triffst, gehst du eher auf einen Kaffee. Ja. Wenn du auf ein Bier gehst, ist das schon ziemlich viel enger, dann heißt das auch schon was. Aber in England ist halt schon, auf ein Bier gehst halt miteinander. Also es ist halt, das ist halt ganz viel was Offeneres und viel was Unpersönlicheres. Und damit hat er zum Beispiel erzählt, hat er wahnsinnig Probleme gehabt.
Ja, ich gehe wenig auf Kaffee jetzt. Mhm. Also ich meine natürlich den Kaffee während der Arbeit trinkt man, ja, weil es halt dann auch munter macht. Aber so am Nachmittag, also ich bin nie in einem Café. Und also ich tue das auch nicht mit Freunden in Irland. Also es tut auch fast niemand. Ja. Weil halt, es ist keine Kultur dort, dass man das macht. Man geht ins Pub und dann trinkt man ein Bier.
Mhm. Aber der Kaffee ist auch eher geschloder als Kaffee. Mehr geschloder als Kaffee, oder?
Ja.
Oder also, gibt es in Irland richtigen Kaffee oder ist das
so
England, Schottland, Backerl, grauslich?
Nein, es gibt schon. Sie machen schon Kaffee. Ich bin nicht so ein Freund davon, von ihrem Kaffee. Mir kommt vor, sie rösten die Bohnen anders. Es ist mehr bitter, also noch bitterer als der Kaffee bei uns, also Normalkaffee. Und ich mag das gar nicht. Gute Freunde von mir, die stehen auf French Press und die machen das die ganze Zeit, dann ich bleib meistens außen vor und trinke dann doch ein Bier.
Aber fangen wir von Anfang an.
Ja. Yeah.
Warum Irland?
Es hat sich ergeben. Ich habe Job gesucht in der ganzen Welt, wirklich. Mhm. Also ich habe mich beworben von Amerika bis nach Asien und habe dann in Irland den Job bekommen und das war so ein erster Job. Ja, geil. Ich wollte unbedingt weg. Ich habe es nicht mehr ausgehalten. Es hat mich so weggetrieben, dass ich einfach das Erstbeste eigentlich, also ich habe noch ein anderes Angebot gehabt in Lettland, was aber bei weitem nicht so gut war. Mhm. Und dann habe ich mir gedacht, why not? Ich habe einen Freund, einen sehr guten Freund, also damals habe ich ihn auf einer Reise kennengelernt. Dann habe ich mir gedacht, ja, den habe ich seit 2 Jahren nicht mehr gesehen, fast nichts gehört. Dort habe ich wen, warum dann nicht Irland?
Aber ist es so der Plan gewesen, für immer wegzugehen oder mal für eine Zwischenstation?
Na, für mich war schon der Plan, immer wegzugehen und eigentlich, also ich habe es jetzt nicht im Plan, dass ich wieder mal zurückkomme nach Österreich. Speziell, also ich komme aus Graz, würde glaube ich nicht mehr nach Graz zurückgehen von meinem jetzigen Plan, unter Anführungszeichen, den ich habe von meinem Leben, wenn man das überhaupt Plan nennen kann, weil das habe ich nicht. Aber es ist nicht, ich spüre nicht, dass ich das mich zurückzieht.
Wie geht es eigentlich jetzt, weil du bist jetzt 1,5 Jahre circa, ein Jahr oder so.
Ein Jahr knapp, ja. Also nicht ganz.
Ja, also ich war nur 3 Monate in Kanada, aber ich habe zum Beispiel nach 3 Monaten schon wahnsinnig schwer gehabt, Deutsch zu reden.
Ich arbeite in einem deutschen Team, ich arbeite im Schweizer Markt, das heißt, ich rede untertags eigentlich hauptsächlich Deutsch. Okay. Was bei mir ist, also man muss sich dann manchmal halt Informationen von anderen Departments holen und das ist dann auf Englisch. Und dann passiert es mir voll oft, dass ich dann ein E-Mail schreibe und dann drauf komme, das ist die falsche Sprache. Jetzt habe ich dem Kunden auf Englisch angefangen zu schreiben. Oder wenn ich fange das E-Mail auf Deutsch an und dann suche ich mir die andere Info raus und dann schreibe ich auf Englisch weiter. Und dann komme ich erst irgendwann drauf, Blödsinn.
Also wir sprachen wir beim Kopf.
Dann. Ja, teilweise ist es echt schwierig. Aber es funktioniert, ich glaube, dass ich besser werde. Ich habe eine lustige Situation gehabt. Das war in der letzten Staffel Game of Thrones, die zweite oder dritte Folge muss das gewesen sein. Ich glaube, die Schlacht um Winterfell war das. Ich bin mit einer Irin und einem Niederländer zusammen, habe ich es geschaut. Und danach, also es geht, die Folge ist vorbei. Und ich habe halt in meinem Kopf so viel gehabt. Und ich habe dann einfach gesagt, boah, das ist so... oder irgendeinen Gedanken habe ich gesagt und habe den auch auf Deutsch gesagt, weil ich so drinnen war und sie haben zuerst sie haben gar nicht zuerst reagiert, sie haben es auch nicht genau gewusst, ob das jetzt Deutsch oder Englisch war, aber sie haben es vielleicht nicht verstanden. Und das war, es war dann eigentlich was so blöd, weil es die ganze coole Atmosphäre zerstört hat. Aber es, ja, es kommt dann halt, ja. Und ich träume auf Englisch und auf Deutsch. Mhm. Wenn ich mit jemandem triff, ja, dann, und dem was erzählen will, dann denkt so, wie sage ich das? Oder geht das Gespräch im Kopf durch. Und oftmals denke ich dann in Englisch drüber und dann denke ich mir, ja, wie will denn, dass ich auf Deutsch erzählen, ja? Oder so, ja. Es ist, ich tue mir da schon sehr schwer.
Ja, ich habe die Sprachmelodie ein bisschen verloren. Ich habe dann in Deutsch verloren, dieses, dass sich ein Satz ausgeht. Oder so, dass du anfängst zu reden und denkst, warte mal, irgendwie ist da jetzt kein Verb irgendwo. Das fehlt jetzt einfach auch mal.
Ja.
Also das war bei mir nach 3 Monaten schon so.
Ja, nein.
Wobei also, ich habe nur Englisch gesprochen, muss man so sagen.
Ah, ja, ja, das ist dann wahrscheinlich aber was anderes, ja. Ich hoffe, ich bringe noch gerade Sätze raus.
Ja, nein, aber ich finde es auch total normal, wenn man plötzlich in 2 Sprachen lebt, dass sich das irgendwann vermischt.
Ja, voll. Aber was ich dann spannend finde, glaube ich, wenn Kinder 2-sprachig aufwachsen, ich glaube, dass die das Problem nicht haben.
Nein, weil die lernen es
ja so. Ja, also für die ist das, dieses ist das komplett so getrennt,
ja.
Diese Sprachen, glaube ich. Also ich habe auch, dass mir dann in beide Richtungen Wörter nicht einfallen. Das ist das Gute, wenn ich mit Österreichern rede, dann kann ich ja das englische Wort meistens verwenden. Aber die andere Richtung ist ein bisschen schwierig. Na, aber ja, das hat man irgendwie. Das ist ganz komisch, ja.
Und ich finde Träume in der Fremdsprache voll ihr.
Ja, wobei für mich ist das nicht mehr, mir fällt es gar nicht mehr auf, wenn ich auf Englisch träume, dass das was anderes ist. Ja, es ist normal. Ja. Aber ich habe das damals schon in Österreich gehabt, wenn ich vor dem Einschlafen noch eine englische Serie angeschaut habe. Dann habe ich teilweise auch auf Englisch dann träumt schon. Ja.
Wir reden öfters darüber im Podcast, weiß nicht, wie es dir geht. Also für mich ist das Schlimmste, wenn ich von Großbritannien heimfahre, ist dieser Moment, wenn du zum Gate beim Flugzeug nach Wien gehst. Wenn du weißt,
auch bin ich da.
Ja.
Ja.
Das sind meine Landsleute, yay.
Nein, also grundsätzlich komme ich gerne zurück, weil ja auch sehr viele nette Menschen da sind und weil es immer ein Spaß ist, da zu sein. Ich muss aber sagen, dass ich nicht wirklich immer Lust habe, daher zu kommen. Also
kommst du oft?
Ja, jetzt in diesem Jahr war ich schon 3-mal da.
Mhm.
Also das war eigentlich sehr oft. Meine Nichte hat Taufe gehabt letztes Monat. Da bin ich am Wochenende gekommen, aber das ist dann nur Freitagabend bis Sonntagmittag. Das war nur ein wirklicher Kurzbesuch dann. Ich versuche eigentlich weniger, also ich habe nicht wirklich den Zwang herzukommen. Ich glaube, meine Eltern würden lieber und meine Verwandten würden, Freunde würden lieber haben, dass ich öfter komme. Ich fahre aber lieber woanders dann hin. Hm. Also es ist dann nicht für mich, ich kenne da alles.
Ist es nicht so, wenn ich Urlaub habe, fahre ich nach Hause?
Ja, genau. Ja, das habe ich gar nicht. Das habe ich gar nicht. Ja.
Hm.
Ich sehe lieber was Neues.
Mhm.
Ja.
Und kommen die 4 Leute besuchen?
Es waren schon ein paar, ja. Na, also es ist immer schön, wenn wer da, wenn wer kommt. Ich verstehe es auch, wenn Freunde nicht kommen können. Wer kommen will, er kommt. Und wer es nicht einrichten kann, auch, also jetzt ohne Vorwurf, dem ist es vielleicht dann auch nicht so wichtig und so weiter, ja. Aber ich meine, ich habe ja auch nicht jetzt den großen Zwang, nach Österreich zu kommen, also kein Vorwurf in die andere Richtung.
Ja.
Aber, also, meine Freunde wissen, dass die Tür offen steht und dass sie einen Schlafplatz haben bei mir, auch wenn er nicht gemütlich ist. Aber das wäre auf jeden Fall, das Angebot ist da. Bin ich gespannt, wie jetzt dann, ich glaube auch immer so das erste Jahr, vielleicht ist es immer schwierig, also ja, es dauert ein bisschen auch die Planung. Oder?
Ja.
Aber so Heimweh hast du dann nicht wirklich, oder?
Nein, ich habe gar kein Heimweh.
Nicht mal einen Anflug irgendwann?
Nein. Na, ich kann mich erinnern, also wie ich rausgezogen bin, bin ich mit einem Freund zusammengezogen, den ich vom Reisen kennengelernt habe, habe bei dem und seiner Freundin 3 Monate gewohnt und dann sind sie auch ausgezogen aus ihrem Haus und dann habe ich auch ausziehen müssen. Dann bin ich jetzt in meiner neuen Wohnung mit 5 anderen in einem Haus, halt nicht mehr mit meinen Freunden. Und dann war einmal am Nachmittag, bin ich nach Hause gekommen von der Arbeit und dann habe ich so mich alleine gefühlt. Es war Freitag Nachmittag, wo ich mir gedacht habe, da ist niemand ist da. Meine Freunde, bei denen ich gewohnt habe, die sind außerhalb von Dublin hingezogen, die haben keine Zeit gehabt. Und dann war irgendwie so eine Leere da.
Mhm.
Ja, habe ich mir gedacht, ich muss was dagegen tun und bin rausgegangen. Und also es gibt, ich weiß nicht, ob ihr kennt, die Couchsurfing-App. Da gibt es auch diese Gruppen, wo man sich, also so kann man so sagen, man ist jetzt unterwegs und man macht und Events im Prinzip. Und da ist halt jeden Freitag in Dublin gibt es ein großes Event von diesem Couchsurfing-Ding. Da kommen 50 Leute, also Iren, Expats, Reisende und so weiter. Und dann bin ich dorthin gegangen und habe halt dann mich unter Leute geworfen, um nicht allein zu sein.
Muss man auch sehr offen sein dafür.
Ja, ja.
Das ist halt schon auch eine Frage von... Weil alleine irgendwo hingehen und sagen, so, ich möchte noch Leute kennenlernen.
Ja.
Unterhaltet mich.
Ich meine, es waren sehr gute Gespräche dort, es waren nette Menschen. Also ich glaube, also es ist immer eine Überwindung, also für mich persönlich nicht, weil ich so ein offener Mensch bin. Ich habe kein Problem, wenn ich da jetzt in eine Gruppe reinkomme und sonst niemanden kenne. Das ist für mich absolut kein Problem. Kurze, lustige Side-Story. An dem Tag, wo ich nach Irland gezogen bin, war Donnerstag, ich bin um 7 am Abend angekommen und habe mich mit dem Freund von mir verabredet und dann haben wir uns um 8 in einem Pub getroffen. Und dann sagt er zu mir so, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir gehen nach Hause, du ziehst dir einen Anzug an und wir gehen auf eine Hochzeit, wo er gerade war. Oder wir gehen einfach nur Bier trinken. Und ich habe gesagt, ja, Hochzeit. Und bin auf eine irisch-brasilianische Hochzeit an meinem ersten Abend aufgeschlagen. Niemanden gekannt, also nur ihn habe ich gekannt, sonst niemanden. Und das war die größte Gaude da.
Sehr cool.
Mit der Brautmutter in den Armen herumgeschunkelt auf der Tanzfläche 2 Stunden später.
Man kann sich das richtig vorstellen, finde ich.
Ja, es war herrlich.
Das braucht man auch, diese Offenheit, dass man alleine wo neu anfängt, weil ich glaube, sonst ist es ein bisschen schwierig.
Ja, ich glaube auch. Und wenn ich mich reinversetzen versuche in Menschen, die nicht so outgoing sind wie ich, ich glaube, das Schwierigste ist, den ersten Schritt zu machen. Mhm. Und speziell, wenn man jetzt auf solche Social Events geht, wo Leute hingehen, das sind ganz viele, die zum ersten Mal dort sind. Und das sind Menschen dort, die auf Leute zugehen. Also es wird dort keiner dann alleine stehen, ja, und sein Bier trinken in der Ecke, sondern dann kommt jemand auf dich zu und redet mit dir, ja. Und ich glaube, also das Schwierigste ist, den ersten Schritt zu machen und dorthin zu gehen. Und das kann ich nur jedem raten, dem das sowas schwerfällt, dann eben zu solchen Events zu gehen, wo man jetzt, wo nicht nur 3-4 Leute sind, weil das ist dann schwieriger, sondern wo eine große Gruppe ist, wo man ein bisschen untergeht, aber dann doch ins Gespräch kommt mit Menschen, die jetzt da outgoing sind, die auf dich zugehen.
Ich glaub, das gleiche Interesse auch haben, weil es sucht jeder irgendwie Unterhaltung oder neue Menschen zum Kennenlernen.
Ja, ja. Und die Menschen gehen ja dorthin, um auch neue Leute kennenzulernen. Also ich habe dort an diesem Abend habe ich die Leute auch kennengelernt, die das organisieren. Die haben gesagt, das ist ihre Sache, die wohnen schon ewig lang in Dublin und ihr Ziel ist es halt auch, dass sich Leute da wohlfühlen, ja, und neue Leute kennenzulernen und so weiter.
Andersherum, ich meine, gerade wenn du sagst, du planst eigentlich schon länger dort zu bleiben oder für immer und ewig dort zu bleiben, muss man ja trotzdem auch alleine sein können dort. Kannst du das jetzt schon oder ist das immer noch im Werden?
Also für mich ist es, ich habe jetzt kein Problem, wenn ich dann abend daheim alleine bin, weil ich weiß, also jetzt, ich bin auf einem anderen Stand in meiner Freundschaftsbasis, als ich im Jänner war. Im Jänner war ich eben mit Steven und seiner Freundin, der Becky. Das war, ich habe mit denen 3 Monate lang jeden Abend verbracht. Ja, es war jedes Wochenende mit denen habe ich verbracht. Und ich habe sonst fast keine anderen Freunde, also ihre Freunde und so weiter habe ich kennengelernt, aber es war jetzt nicht wirklich viel außerhalb und so weiter. Und dann war es irgendwie dieses Weg sein davon und alleine sein. Und jetzt bin ich in einem anderen, jetzt habe ich eine Freundschaftsgruppe mir aufgebaut, wo ich eigentlich, wenn ich alleine bin, wenn ich jetzt wirklich das Gefühl habe, ich bin alleine und ich bin nicht glücklich mit dem Alleine sein, dann kann ich jemanden anrufen und sagen, treffen wir uns. Ja, also das ist zum Glück, habe ich das jetzt da mittlerweile mir aufgebaut. Und das ist sehr, sehr wichtig, sowas.
Es gehört auch zum Zuhause oder zu einem gewissen Ankommen dazu, oder?
Ja, voll.
Weil das würdest du ja, du würdest es ja egal, wo du in welcher Stadt du wohnst, wir sind alle gewohnt, auch alleine zu sein.
Ja.
Aber du weißt halt, wenn ich es nicht sein will, dann
genau.
Will ich anrufen.
Genau, ja.
Am besten.
Ja.
Ja. Und das ist schon sehr wichtig. Ich habe vor zwei Wochen, letzte Woche war das, habe ich eben die Jobzusage vom neuen Job gekriegt, zumindest am Mittwoch das Angebot. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt ich habe meine Eltern angerufen, meinen Bruder angerufen, dann wollte ich aber nur mit irgendjemandem anstoßen drauf und ein Bier trinken und halt der. Und dann habe ich die erste Freundin angerufen, die hat gesagt, na, sie hat keine Zeit. Und dann habe ich den nächsten Freundin anrufen können und die haben dann für mich Zeit gehabt und die waren froh, mit mir das auch zu feiern. Also ich bin dann zu ihnen nach Hause gefahren und dann hast du wirklich gemerkt, die sind froh, dass ich da mit ihnen das teile, diese Freude. Und das ist wunderschön, sowas, dass ich solche Freunde auch wieder gefunden habe. Also dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
Und bist du da eher so eine Expert-Community oder sind es eher so Iren oder Leute, die halt einfach dort leben und arbeiten?
Also das ist von Steven, von dem Freund, wo ich hingezogen bin, von dem die besten Freunde, mit denen bin ich sehr eng. Mhm. Er ist leider, er und seine Freundin Becky sind leider weggezogen vor gut einem Monat in den Niederlanden, weil er jetzt dort weiter studiert, was sehr traurig ist, aber ich habe zum Glück jetzt da seine Freunde haben mich aufgenommen sozusagen und es war sogar letzten Tag, wo wir uns gesehen haben, eine seiner besten Freundinnen, also wir haben immer gescherzt eigentlich nicht, sie haben mich adoptiert, bei ihnen gewohnt auch und das waren meine Eltern und am letzten Abend, wo wir uns gesehen haben, hat er mich übergeben an eine Freundin von ihm, die ist jetzt meine Adoptivmama und nämlich wirklich, er hat mich aufgehoben und hat mich ihr übergeben wie ein kleines Baby und sie hört es nicht sehr gern, dass ich das sage, aber sie ist es. Sie ist meine Adoptivmama, ja. Und es ist wunderschön, dass man dann solche Menschen hat. Und das sind alles Iren. Die kommen aus Dublin, aus dem Großraum Dublin. Okay. Oder zumindest aus der Gegend. Dann habe ich noch ein paar andere Freunde, einen Arbeitskollegen aus den Niederlanden, mit dem ich mich sehr gut verstehe. Dann noch einen indischen sehr guten Freund, den ich sehr gern mag. Dann, ja, halt dann noch so entfernter dann halt. Wo man sich dann doch gern sieht. Ja, ja. Also ist schon eine größere Runde. Halt. Genau, also, ja. Ja, es ist schon eine größere Runde.
Aber es ist halt schon was anderes als jetzt, wenn es in Graz, also du in Graz oder wir in Wien, da hast halt deine Freunde von der Schule weg und dann kennst du die schon ganz lange und das ist ja, haben die dann eine neue Version, also eine neue Flo-Version kennengelernt oder die gleiche wie da?
Das ist eine spannende Frage. Ich glaube, dass ich schon anders bin. Jetzt nicht grundlegend, aber was ich zum Beispiel, das Gefühl, wie ich rausgegangen bin, war mein Gefühl so, es kennt mich kein
Mensch.
Schwein, kein Mensch. ich habe so das Gefühl gehabt, ich kann mich neu erfinden. Dann habe ich mir so überlegt, was würdest du ändern wollen an deinem Verhalten, an dem, wie du bist. Und es klingt vielleicht komisch, aber wenn ich Musik höre, ich sing gern dazu, ich tanze gern dazu und in Österreich habe ich das nie gemacht, wenn ich auf der Straße gehe oder mit dem Radl fahre, dass ich dann dazu singe oder dazu tanze. Ich fahre durch Dublin durch, wenn ich Musik höre und ich mag die Musik, dann tanze ich am Rad und singe dazu. Ich habe mir gedacht, das mache ich jetzt einfach, weil es fühlt sich gut an und es kennt mich niemand, also ist es mir einfach wurscht. Und wenn mich jetzt dann wer kennt, jetzt bin ich halt der tanzende Typ am Rad.
Bei uns, wenn du singend am Rad fährst, würden sich schon Leute zur Straße umdrehen und fragen,
was ist denn da los?
Sonst noch?
Ja, ja.
Aber ich kann mir das vorstellen, dass wenn du in einer mittelgroßen Stadt im englischsprachigen Raum das machst, dann denkt sich jeder, okay, gut, wenigstens hat dann Spaß. Ja?
Ja, es sind sehr viel extravagante Menschen unterwegs. Also du fallst nicht so auf.
Ja.
Wenn du auch angezogen bist jetzt mit einer pinken Jacke, ich als Mann würde dort nicht wirklich auffallen.
Ja.
Ja, weil.
Und glaubst du irgendwie dann, wenn du das irgendwie so beobachtest und dann wieder zurückkommst, dass Österreich schon ein bisschen verschrobener ist? Oder konservativer vielleicht?
Ja, was vielleicht, also ich habe das ja auch in meinem Denken drinnen, dieses Vorurteile bilden. Ja, du siehst da jemanden tanzend am Rad und denkst, das ist ja Vollidiot. Ja, was hat denn der sich eingeschossen? Ja, aber man denkt sich nicht, hey, der hat Spaß am Leben. Ja, denkt man sich nicht. Sondern man denkt immer so negativ, ja, oder weiß ich nicht, auch wenn man was anderes anhat oder anders ausschaut, denkt man, ich glaube, das ist so ein österreichisches Ding. Ja, das ist schon komisch in Österreich. Oder vielleicht auch im deutschsprachigen Raum. Berlin vielleicht ein bisschen anders.
Ich glaube, dass er schon mit Mitteleuropa und konservativ zusammenhängt. Ist meine Theorie. Ja. Ich glaube, das trifft aber, glaube ich, überhaupt den angloamerikanischen Raum, weil es Kanada und USA eigentlich auch betrifft, dass man da wesentlich mit exzentrischeren Menschen ganz anders umgeht einfach. Mhm. Und sagt, have fun. Solange du mich nicht irgendwie störst oder
schwer auf den Nerven gehst. Ich bin einfach schnell gestört von irgendwas, was uns nicht stören sollte. Weil was stört es mich eigentlich, wenn jemand am Rad singt und tanzt? Und
tanzt, ja.
Könnte mir wurscht sein. Also ich, mir persönlich wurscht.
Ja.
Aber da ist er gleich so, nein, das können sie ja nicht machen.
Ja.
Ja,
das war.
Ich glaube, man kümmert sich auch zu viel, was andere denken.
Ja, was andere, ja.
Ich meine, ich glaube, das ist überhaupt dieses, was die Nachbarn dann sagen.
Ja, genau. Ja, das
sollen die Leute denken?
Was sollen die Leute denken? Wobei ich glaube,
das haben wir oft gehört, gell?
Ja, obwohl ich glaube, das gibt schon öfters. Ja, also wir sind jetzt ein bisschen
abgeschnitten. Ja, wir sind...
Also du hast einen Job gesucht im Ausland.
Ja.
Und hast dich dann für Irland entschieden.
Genau.
Und warum hast du eigentlich einen Job im Ausland gesucht? Ist Österreich zu klein geworden?
Ja, also der Plan wegzugehen, der ist schon älter. Fragt mich nicht, wie dieser Gedankengang zusammengekommen ist. Aber ich habe eine nette Frau kennengelernt letztes Jahr im Sommer, die sehr erfolgreich ist in dem, was sie tut. Und dann habe ich mir gedacht, ich bin so ein kleiner Nichts, der noch immer studiert und nicht wirklich was auf die Reihe bringt. Also suchte jetzt einmal einen Job, dann habe ich ein bisschen in Österreich gesucht und habe mir gedacht, das ist halt alles nix, dann gehe ich halt ins Ausland. Mhm. Und ich weiß nicht, wie man auf diese Idee kommen kann, wenn man sich gerade im Verlieben ist, dass man dann sagt, ja, man geht jetzt ins Ausland. Ich habe keine Ahnung. Ja, es ist so, wie es ist. Wir sind leider nicht mehr zusammen, aber ja, also ich bin ja dankbar für das, dass ich da diesen Arschtritt bekommen habe, um das auch wirklich zu tun, weil ich bin sehr glücklich damit, dass ich weggegangen bin, grundsätzlich. Ja. Das war irgendwie ein komisches Ding dann.
Und du kommst dann in Irland an und bist am Tag nach dieser Hochzeit mit ein bisschen Kopfschmerzen, vermute ich. Und hast dann gedacht, so, jetzt fangen wir mal an. Wie bist du das angegangen? Weil ich stelle mir das so wahnsinnig schwierig vor, so in einem neuen Land irgendwie diese Sachen, die wir einfach so gewöhnt sind. Ja? Yeah. So, du hast irgendwie dort, wo du wohnst und du hast ein Internet und du weißt, wie das alles funktioniert und wie du dich anmeldest und solche Sachen.
Yeah.
So diese ganz praktischen Dinge.
Ich weiß nicht warum, aber das Leben ist sehr gut zu mir. Mhm. Ich habe bei meinem Freund einziehen können, der hat ein freies Zimmer gehabt. Mhm. In Dublin sind die Preise sehr hoch für Wohnungen und so weiter.
In Irland überhaupt, glaube
ich. In Irland, ja. Ich habe 3 Monate lang keine Miete bezahlt, was, also das Zimmer dort hätte 800, 900 Euro pro Monat gekostet, wahrscheinlich. Also man hätte es vermieten können um den Preis. Das Einzige, was ich wollte, weil eben Bargeld in die Hand drücken, ja. Hat er gesagt, na, ich soll einfach schauen, dass immer Bier daheim ist, weil dann ist seine Freundin glücklich und dann ist er glücklich. Ich war da sehr, sehr glücklich damit, dass ich habe alles gehabt. In Europa ist es sehr einfach. Ich habe mir die Steuernummer geholt dann am nächsten Tag. Das war dann ein Freitag. Innerhalb von 15 Minuten bist fertig. Und dann am Montag war ich ersten Tag arbeiten und ich habe alles gehabt. Ich habe dann mir Radl von der Becky ausborgt, weil sie es nicht braucht hat. Und dann habe ich 2 Wochen später hat mir ihr Vater ein Radl besorgt. Und es ist irgendwie so alles in meinen Schoß gefallen. Ja, also für mich was. Ich bin der Falsche zu fragen um Strategien, wo man sich in einem neuen Land zurechtfindet, weil mir ist irgendwie so alles in den Schoß gefallen.
Ich meine gar nicht um Strategien, aber ich meine, ob man sich dann irgendwann selber Sorgen macht, so, okay, kenne ich mich jetzt aus? Für sich selbst. So Sachen wie, was ist, wenn ich krank wäre? Oder was ist so solche Dinge, die man halt so im Alltag bei uns halt einfach weiß, wie das funktioniert?
Ja, das ist schon dann. Also ich bin kein Mensch, der sich Sorgen macht oder der sich viel jetzt so Gedanken macht über Kleinigkeit, also jetzt so Arztbesuche, das habe ich mir nie Gedanken gemacht. Dann, wo ich einmal krank war, habe ich halt herumgegoogelt dann. Ja, das muss man dann halt schauen, beziehungsweise sich herumfragen, wie das jetzt da abläuft und so weiter. Aber, also ich habe mir da nicht viele Gedanken gemacht darüber. Mhm. Ich habe eher so in den Tag hineingelebt und wird schon alles gut gehen.
Wird schon ausgehen.
Ja.
Wie lange dauert so diese wie lange hat bei dir die Eingewöhnungsphase gedauert, bis du gesagt hast, so, das ist jetzt mein neues Leben und da bin ich jetzt und
ich bereue nicht.
Und so dieser so ein Tag, wo man sich denkt, so hat man ja selbst, wenn man nicht weggeht,
also,
wo sage ich so, Alter, was mache ich da eigentlich?
Wie an dem ersten Abend auf der Hochzeit getanzt habe, hat sich schon sehr gut angefühlt. Das war schon sehr schön. Ich glaube, für mich war das sehr schnell, dass ich mich auch zu Hause gefühlt habe dort. Aber das war auch wegen den Menschen dort, die dort waren. Also Becky und Steven, ich kann es nur immer wieder sagen, sie sind grundauf gut. Eine der besten Menschen, die ich jemals kennengelernt habe. Ich bin so froh, dass ich die besser kennengelernt habe. Den Steven habe ich getroffen. Ich habe 2016 eine Reise gemacht von England in die Mongolei mit dem Auto.
Die Mongol Rally,
genau. Und ihn habe ich dort, meine Kollegen im Auto und er und sein Kollege, wir haben uns am ersten Tag haben wir uns getroffen und haben dann fast die ganze Reise zusammen gemacht. Und das war irgendwie Liebe auf den ersten Blick.
Mhm.
Und dann 2 Jahre lang eigentlich nicht wirklich Kontakt. Also ab und zu hat man mal eine Nachricht geschrieben, aber jetzt nicht wirklich. Dann bin ich raus eben und das war dann, ich kann mich noch erinnern, nach einer Woche bin ich mit der Becky zusammengesessen, Steven war arbeiten. Am Nachmittag unter der Woche haben wir Bier getrunken. Irgendwie, ich weiß nicht, wer auf die Idee gekommen ist, aber es hat sich, irgendwer hat das dann ausgesprochen, dieses Gefühl, es hat sich für uns beide angefühlt, als würden wir uns ewig kennen und als würden wir seit Ewigkeiten zusammen wohnen und das war eine Woche.
Mhm.
Und das war einfach, ja, es hat einfach so zusammengepasst, diese, ja, die Konstellation hat einfach so gut gepasst, deswegen war für mich der Anfang einfach so easy. Ich hätte auch in den ersten, also ich schreibe noch immer an meiner Bachelorarbeit, die hätte schon längst fertig sein sollen. In den ersten 3 Monaten habe ich fast nichts gemacht, weil ich vom Arbeiten wollte ich nach Hause, um Zeit mit denen zu verbringen. Mhm. Ja, weil ich einfach ja, die so gern habe, dass einfach jede Minute, jede freie Minute irgendwie möchtest zu denen. Ja?
Mhm.
Also ich weiß nicht, ob ich jemals in meinem Leben vorher so ein Gefühl für Freunde gehabt habe, wie da für die zwei.
Schon mehr Eindruck, wenn man so andere Menschen sagen kann. Es ist so, weil ich meine, so gut hat sie auch nicht gekannt und es ist schon cool, wenn man dann irgendwie so zusammenpasst. Man lernt schon auch irgendwie sich selbst ein bisschen zurückzunehmen. Und ich finde, das war für mich total schwierig am Anfang, dieses immer mit Österreich vergleichen. Dass du nicht jeden Satz anfängst mit, also bei uns in Österreich?
Ab und zu tue ich das, ja. Also vor allem bei Sachen, die mich wirklich stören,
okay,
die mich wirklich aufregen. Mittlerweile ist es für mich okay, dass man in ein Haus reingeht und nicht die Schuhe auszieht.
Boah.
Ich habe das nie ausgehalten. Das, ja, die gehen
überall mit den Schuhen rum. Auf den Teppich.
Ja.
Auf den Teppich geht man nicht mit Schuhen.
Ja, das ist irre. Es ist irre. Und dann sitzen sie nur auf der Couch und tun die Füße rauf. Und keine Ahnung. Ja. Und sowas, wo ich mir denke, also zum Glück ist das nicht meine Wohnung. Ja. Also sowas halte ich gar nicht aus. Ja.
Diesen Podcast, den ich damals gehört habe, über die Kulturen im Berufsleben in London versus Deutschland in dem Fall. Das war eben dieser deutsche Banker, hat dann gesagt, ja, am Anfang hat es total genervt, dass wenn Leute in sein Büro gekommen sind oder er getroffen hat, dass sie immer so, und wie geht's, und wie findest du das Wetter heute, und so ein langes Geschwafel, bis du zu einem Punkt kommst. Und er hat heute ist auch schon so, also er ist halt lange in London, dass er das auch schon kennt.
Ja, yeah. Schlimmste überhaupt ist, du gehst in der Früh bei jemandem im Büro vorbei und die sagen, how are you?
Ja.
Gehen weiter. Gehen bei dir vorbei und sagen, how are you? Und ich, die ersten Male, war immer so, ah, danke, gut, und wie geht's dir, und keine Ahnung was, ja. Die interessiert's nicht, wie es da geht, sondern das ist einfach die Begrüßungsformel.
Ja.
Und bei irischen Freunden, also Kollegen, ist dann immer, wenn die dann sagen, triffst du in der Küche, ja, Kaffee, beim Kaffee holen, und die sagen, ah, hi, how are you? Und dann, do you really want to know? Also, ist das jetzt ernst, oder sagst du nur hallo? Das ist dann immer so, ja, was ist das jetzt? Ja? Und ich verstehe das nicht. Das bringt das. Danke fürs Aufmerksam machen auf das, Brenda. Das bringt mich zur Weißglut.
Ja. Und wie ist es für dich für das Thema Wetter?
Es ist, das Wetter ist besser, als was so das Vorurteil ist. Was man immer, es kann immer jeden Tag regnen.
Nein, ich meine das Gespräch über das Wetter.
Ach so, über das Wetter, sorry.
Das
ja, ich tue es auch ab und zu. Ich starte auch das manchmal, weil es einfach...
Easy.
Wenn man beim Kaffee ansteht und mit dem anderen nicht wirklich reden will oder nichts zum Reden hat, irgendwie ist es unhöflich, jetzt nichts zu reden, habe ich das Gefühl. Dann tut man es ab und zu.
Ja.
Aber in Irland ist dann eben, wegen dem Wetter, ist oftmals kannst eh nur maulen. Wobei es gar nicht so schlimm ist.
Das finde ich auch. Also ich meine, ich finde überhaupt im UK und Irland...
Ja.
Das Wetter ist schlechter beworben, als es ist eigentlich. Ja. Und ich muss sagen, ich persönlich finde es sehr gut, dass es dort nicht dauernd so heiß ist wie bei uns.
Ja. Ah, das geht. Mir geht das schon ab.
Echt?
Ja. Ich habe schon lange keine kurze Hose mehr getragen.
Was ist so mit irischen Klischees? Bist du da schon aufgesessen? Also ich habe ein bisschen gegoogelt dazu.
Ja?
Also
was Klischees was ist ein irisches Klischee?
dass die Iren alle Glück haben.
Also zumindest die, die mich treffen, ja, die haben auf jeden Fall.
Nein, aber ich meine, bist du schon ein Geschirr, das war jetzt ein cooles Beispiel, yeah. Aber bist du so einem Geschirr aufgesessen, dass du von Irland hattest oder von Iren hattest?
Ah, okay.
Und das dann, wo die Leute gesagt haben, so witzig.
Nein, nicht wirklich. Okay. Nein, ich hab nicht wirklich Klischee drüber gehabt, über die Personen. Also, außer, was ich mir schon gedacht habe, ist, dass die Menschen sehr offen sind, dass du im Pub miteinander redest. Also ich war vor 2015, war ich 2 Wochen in Irland reisen und da habe ich das schon so ein bisschen mitgekriegt, die Menschen, du setzt die hin und der am Nebentisch fängt mit dir zum Reden an. Ja, und das ist nach wie vor so.
Mhm.
Also du kommst sehr leicht mit Menschen ins Gespräch. Das ist wunderschön. Ich finde das sehr gut. Das ist aber oft, ja, also das habe ich erwartet und das hat sich aber wieder bestätigt. Mhm. Ja.
Das ist die allerwichtigste Frage.
Ja.
Hast du Bono schon getroffen?
Nicht, dass ich wüsste.
Aber wenn du sagst, so ja, du kommst halt aus Österreich, haben sie dir gegenüber irgendwelche Vorurteile? Und ich sage, ah ja, der Österreicher, wo sind deine Lederhosen? Oder?
Ja, schon. Also ich habe in dem Jahr, wo ich draußen bin, öfter die Lederhosen angehabt, als ich in Österreich angehabt habe.
Warum?
Aus Spaß. Der Steven hat von einem Freund von mir eine Lederhose bekommen und dann haben wir oft zweit die Lederhosen anzogen. St. Patrick's Day haben wir gesagt, das ist die St. Patrick's Day Trousers, also irgendwelchen Amerikanern, die halt dorthin kommen, haben wir das reingedrückt, dass man, wenn man 30 ist und nur wenn man 30 ist, darf man am St. Patrick's Day diese Lederhose anziehen. Und dann kriegt man die und dann hat man sie einmal im Leben an und dann hängt man sie auf. Und dann
oh mein Gott. Ja. Die befürchte leider, dass du gleich sagst, sie haben es alle geglaubt.
Ja, schon. Ja. Das sind Amerikaner. Ich kann es alles erzählen. Ja, so Pünktlichkeit und solche Sachen, das schon, ja.
Wie oft wirst du gefragt, was dein Problem mit Deutschen eigentlich ist? Das österreichische Problem mit Deutschen.
Gar nicht so häufig. Also von ihren jetzt nicht wirklich ab und zu.
Oder was der Unterschied ist.
Der Unterschied ist. Ja, das ist dann schon manchmal. Also manche auch glauben, also wenn ich sage, ich komme aus Österreich, es war bei ein paar so, du kommst aus Österreich, also du sprichst Deutsch, sprichst du, ja, du sprichst Englisch und dann sprichst halt die Sprache in Österreich, haben sie gedacht. Also sie haben gedacht, dass das eine andere Sprache ist.
Ja.
Und dann sagt,
ist auch schwer zu erklären, aber. Das finde ich wahnsinnig schwer zu erklären. So eigentlich sprechen wir schon Deutsch, aber wir haben einen anderen Dialekt und...
Aber wir können uns verständigen,
ja.
Zumindest... Mein Vorarlberg ist dann ein bisschen schwierig. Es gibt ja auch in allein Irland, so klein wie es ist, gibt es englische unterschiedliche Dialekte. Ich habe erst letzte Woche hat mir da eine, ich glaube das war von Kerry, ein Video von einem Schafhirten vorgespielt. Den verstehe ich gar nicht. Und er hat gesagt, er versteht, kommt aus Dublin, er hat gesagt, im Grunde, er versteht da ein paar Wörter, ja. Und der baut den Satz auch, einen anderen Satzbau hat der sogar. Ja, und ist aber trotzdem Englisch. Und also es ist im Prinzip...
Das ist mein grundlegendes Problem in Australien, dass ich den nicht so wirklich gut verstehe.
Ja.
Das ist so, Freunde, eure Sprache ist auch besonders.
Ja.
Also was ich in Kanada wahnsinnig viel gemacht habe, war Glühwein.
Wirklich?
Ja.
Ja?
Das kennen sie mich alle nicht eigentlich.
Ja.
Weißt du nicht Maltwein?
Maltwein,
ja.
Aber ja, trotzdem, sie kennen das Prinzip nicht.
Ziemlich, ja.
Dass du
Wein machst.
Wein, also erstens mal teuren Wein kauft, um einzukochen und dann noch Zucker reinlässt.
Ja.
Und, aber sie haben dann das Prinzip sehr schnell verstanden, warum das gut ist.
Ja, haben sie es
gemacht? Ja, nein, ich habe es jeden Freitag gemacht, das war ziemlich
echt?
Cool.
Ja.
Ja. Ja, aber das Problem ist, bei mir ist nie auffällt bei Glühwein, dass es echt grauslich schmeckt, wenn du drinnen bist. Ja, wenn du in einer Küche sitzt.
Ah, ja, ja, ja.
Glühwein schmeckt
wirklich
eigentlich nur gut, wenn du draußen,
bist.
Ja. Die größte Hürde in einem englischsprachigen Land beim Glühwein sind die Gewürznelken.
Ja, ich habe sie auch schon mal gesucht.
Ich kann sie nicht ganz schwierig aussprechen. Cloves.
Cloves.
Es ist wie...
C-L-O-V-E-S.
Aber die gibt es ja fast nirgends, glaube ich.
Echt?
Ich habe sie noch nirgends gesehen.
Ich glaube, dass sie einfach in der Backabteilung sind. Und nicht in der Gewürzeabteilung. Was ich mich erinnern kann, war das eine meiner Hürden. Und Knödel. Knödel. Ich habe so viele Knödel wie...
Wirklich? Die haben es geliebt.
Ja, weil gerade eben angemessen haben, er viel mit Saft gemacht wird. Auch Saft aus dem Backerl.
Ja. Yeah.
Und da ist ein Knödel ziemlich praktisch dafür.
Gravy. Überall gibt es Gravy drauf.
I miss it.
Ja, yeah. Nein.
Das ist das Braune, oder?
Yeah, ja, genau.
Ja. Und jetzt... Aufpassen beide. Was der nächste Satz ist.
Nein, ich finde es ja ganz gut, wenn man es selber macht, ja, aber immer dieses aus dem
Backerl-Ding,
nein, das halte ich gar nicht aus. Ja,
ja, für mich ist es so ein bisschen eine Kindheitserinnerung, der Geschmack. Also ich glaube, das ist eher das Thema.
Was in Irland ganz stark ist, ist Fertiggerichte. Mhm. Es gibt so viele, es gibt die Max & Spencer und Duns, die haben... Da gibt es nur Fertiggerichte fast drinnen. Und dann, Eva, wir wollten zu Silvester, haben wir einen Truthahn gekocht. Und dann sind wir beim Max & Spencer, glaube ich, war es rein und haben verschiedene Gewürze gesucht, um auch andere Sachen zu machen. Haben die meisten Sachen nicht. Die haben nur Fertiggerichte. Mhm. Und das ist einfach, das gibt's ja nicht.
Ich bin ein wahnsinniger Max & Spencer Fan. Das ist immer mein so Highlight, anzukommen in London und Sandwiches.
Ja, gut, ja, es ist ja, die Fertigsachen sind auch, und es ist auch ganz gut.
Ja,
es ist ja auch gut.
Es ist nicht so diese Gourmet-Linie, die irgendwie bei uns, wo du denkst, so, das schaut aus, als hätte schon mal wer gegessen.
Ja, genau. Nein, es schmeckt ja auch ganz gut, aber es ist halt für mich, wenn du jetzt am Samstag sagst, du gehst was kochen und dann kaufen wir das, das ist dann, ja, was ist. Das ist nicht kochen.
Ja.
Und ich bin dann halt gekommen und habe Burger gemacht und Burgerbrötchen selber gemacht und so Sachen. Das ist für mich kochen. Und dann haben sie mal geschaut, was da jetzt los ist. Aber also es ist ein unterschiedliches Kochen.
Ich habe die nächste Frage für dich.
Ja.
Nämlich, was sind Menschen und Ereignisse, die dich geprägt haben?
Also auf jeden Fall meine Eltern. Ich glaube, dass ich mein Leben so lebe, wie sie sich das wünschen würden, in der Hinsicht, dass ich jetzt dass ich anderen Menschen helfe, dass ich nicht nur auf mich schaue, auch wenn ich grundsätzlich der Meinung bin, dass ich ein Egoist bin, was aber gut ist, ja, auch wenn ich jemandem helfe, dann tue ich das aus egoistischen Gründen, weil es mir was gibt, also aus der Hinsicht glaube ich, dass meine Eltern da einen guten Job gemacht haben bei mir. So einzelne Situationen, was mir jetzt einfällt, man hört von seinen Eltern, also wir sind sehr offen miteinander, wir sagen uns, wie gern wir uns haben. Ich kriege euch jeden Geburtstag, zu Weihnachten kriege ich einen seitenlangen Brief, was sie an mir schätzen und so weiter. Aber was mir sehr drinnen ist, das war vor 1,5 Jahren circa, da habe ich meinen Eltern gesagt, dass ich aus der Kirche austrete. Und meine beiden Eltern haben Theologie studiert, sind auch beide im Raum der Diözese arbeiten oder haben gearbeitet. Dann mein Vater hat eben gemeint, dass das für ihn, ich habe mir gedacht, er zuckt aus, ja, und schreit mit mir, was das soll. Aber er hat gesagt, dass er vertraut oder er weiß, dass ich mein Leben nach den Grundsätzen lebe, die er mir vermittelt hat. Und das ist wichtiger als die Religion dahinter. Also wenn ich die Nächstenliebe, die das Christentum eigentlich leben sollte, wenn ich die lebe, dann ist das für ihn mehr wert, als wenn ich Christ bin und das nicht lebe. Und er vertraut darauf und er weiß, dass ich das tue. Und das hat mir sehr viel gegeben eigentlich.
Das glaube ich auch. Ja,
das war ein sehr schöner Moment eigentlich, den ich auch nicht erwartet habe. Ja.
Warum hast du dich entschieden auszutreten?
Diverse Gründe. Also ich, erstens einmal, ich glaube nicht an Gott. Das ist einmal das Erste, dann beim Verein Mitglied zu sein, dem die Ziele nicht glaubt, ist schon mal komisch. Und der große, ich meine, das wäre ja noch alles okay gewesen, das ist eine stille Mitgliedschaft. Die Personen, die halt Hebel sitzen, vom Papst angefangen bis runter zu Bischöfen und so weiter, mit denen ich mich gar nicht identifizieren kann. Ja. Dann war einfach immer wieder die Diskussion da von Kindesmissbräuchen, wo da keine Konsequenzen gesetzt werden. Der jetzt vor kurzem erst der Bischof in Kärnten, der Gelder veruntreut und die Person, die das aufdeckt, wird gefeuert und der Bischof wird versetzt in eine bessere Diözese. Sowas geht einfach nicht. Ja, das ist mit meinen Grundsätzen nicht vereinbar. Und das war dann eigentlich der Grund, sowas, also den Austritt auch zu tun.
Aber es ist schon mal ordentlich aufgeräumt im Leben, weil ich meine, im Grunde, wie viele Leute sind Mitglied in der Kirche, weil sie denken, ja, das Friedenswillen.
Ja, also genau.
Hochzeit, Taufe.
Ja,
Bekanntnis.
Ja, und ich will Mitglied bleiben, damit ich heiraten kann.
Ja.
Oder was auch immer. Aber
kann man wieder eintreten, hab ich gelernt.
Ah, ja?
Ja, man kann auch wieder austreten nachher und für die Taufe da wieder eintreten.
Ja, aber das ist halt auch lächerlich, weil ich meine...
Ja, ja.
Not my place to charge here. Nein, aber ich sag schon, ich glaube, ganz viele Österreicher sind Mitglied in der Kirche, weil es einfach... Es ist nicht wurscht, ist, aber weil es einfach...
Ja, das kommt halt so mit, du bist geboren und bist gleichzeitig Mitglied der Kirche.
Es ändert halt nichts im Leben, ob du es jetzt nicht mit... Aber das ist halt eine aktive Entscheidung.
Und du musst das tun, ja. Du musst aktiv... Es geht sehr schnell.
Ja,
also das ist unkompliziert. Na, für mich war es wirklich eine Entscheidung, auch bevor ich ins Ausland zu gehen, da einen Schlussstrich zu ziehen.
Bin ich sehr toll von deinen Eltern oder von deinem Vater, dass er das so gesehen hat, weil ich meine, das ist immer das Problem, ich glaube, das ist ein wahnsinnig österreichisches Problem, ist dieses, wenn ich an etwas glaube, und das muss jetzt nicht nur der tatsächliche Glaube sein, sondern es kann auch was auch immer sein, eine Partei, eine Gruppierung, wie auch immer, dann habe nur ich Recht, oder dann vor allem, wenn ich so intensiv damit beschäftige, ist es ja eigentlich sehr groß.
Und wenn es so der Lebensinhalt eigentlich immer war, also mein Vater war Krankenhausseelsorger, jetzt die letzten glaube ich, fast 20 Jahre. Also er hat im Krankenhaus mit Menschen gesprochen und halt sehr viel über auch Gott gesprochen. Also das war sein Geschäft, wenn man es jetzt blöd ausdrückt. Mhm. Und das habe ich sehr stark gefunden. Und hat mir sehr bestärkt auch, dem, wie ich bin, wie ich mein Leben lebe.
Hat das eure irgendeine Beziehung zueinander auch verändert, dass du jetzt nicht mehr da bist? Sondern dass du irgendwie weiter weg bist und...
Ich glaube, dass ich fast mehr Kontakt mit meiner Mutter habe als vorher, weil ich sie fast einmal die Woche mindestens anrufe. Und deswegen, ich meine, auch wenn es dann nur halt 20 Minuten telefonieren oder so ist, aber wie ich noch in Österreich gelebt habe, habe ich sie oft 2 Monate fast nicht gehört und war nicht daheim. Und dann, wenn man halt so nah ist, dann ruft man halt auch nicht an und sagt, ja, es ist eh nichts passiert oder weiß ich nicht. Ja. Aber jetzt, wenn man halt so weit weg ist, dann ruft man mal an ich meine, man kriegt ja nichts mit, wenn man nicht telefoniert und deswegen ruft man dann an einmal die Woche und sagt, ja, was ist los und gibt es noch, also keine Ahnung, wie ist gerade so das Arbeiten und so und dann
ist bei meinem Papa auch so, also wir haben jetzt mit meinem Papa, wir haben eine WhatsApp-Gruppe und dann reden wir halt oft mit ihm, dann ruft er an oder wir rufen an, halt weil er nicht direkt in Österreich ist. Wenn er da ist, dann haben wir eigentlich weniger Kontakt mit ihm, als wenn er weg ist. Und das fällt dann aber auch nicht so auf, dass er halt nicht gerade da ist, sondern halt irgendwo anders.
Ich bin so schlecht im Kontakt halten. Freundinnen von mir, mit denen ich Schule gegangen bin, haben mir eine Box gegeben, wie ich weggegangen bin. Und wir haben immer so gehabt, einmal im Monat, dass wir uns alle zusammen treffen. Wir sind zu fünft, dann haben wir uns immer bei jemandem getroffen. Und dann haben sie eben gesagt, immer wenn sie sich treffen, schreiben sie mir einen Brief und ich muss halt ihnen vorher einen Brief schreiben, damit sie den dann laut vorlesen können.
Wie oft ist das passiert?
Ich kriege immer einen Brief. Ich habe bis jetzt einen Brief geschrieben. Und das war irgendwann ganz am Anfang und der ist dann zu spät angekommen. Weil ich einfach, ich kann das nicht. Ich kann, weiß ich, sträubt sich ganz, das ja, es sträubt sich da, mich hinzusetzen und was zu schreiben, wie es mir geht oder was auch immer, auch nur, was gerade los ist oder wie auch immer, das sträubt sich mir. Ich bin lieber dann face-to-face mit den Leuten und das war immer schon so, dass ich nicht gut im Kontakt halten bin, aber wenn ich örtlich dort bin, dann bin ich da.
Ja, ich finde es schwierig, auch bei Freunden und Familien ins Ausland gegangen sind, dass man am Anfang dann auch so ein bisschen eine Regelmäßigkeit hat, wo man mal telefoniert oder halt ein bisschen chattet oder was auch immer halt. Das Problem ist, sobald die Leben dann ein bisschen mehr auseinandergehen, man hat sich dann auch nicht mehr so viel erzählen, weil man kennt die Leute nicht, die gleichen Leute nicht mehr, man teilt eigentlich nicht mehr alles. Also es lebt sich halt auseinander. Und es ist auch ganz schwierig, einen anderen Leben teilzuhaben.
Aber das, was für mich da wichtig ist, im Sinne jetzt von Freundschaft, dass du, egal wie lang du jetzt dich nicht gehört hast oder was auch immer, wenn du dich dann triffst, wenn es dann in Ordnung ist, dann passt es. Und es ist zum Beispiel eben bei dem Freund, beim Steven, zu dem ich gezogen bin, ich habe den zwei Jahre nicht gesehen gehabt. Ich bin hingekommen zu ihm und es war
auch mutig eigentlich.
Wie eh und je, ja, von ihnen auch mutig, ja. Einen Fremden noch ins Leben zu lassen, ja. Oder mehr oder weniger Fremden, ja. Aber das, ja, und auch, ich habe dann nachher auch immer wieder halt Freunde getroffen, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe, also jetzt nicht Österreicher, wenn ich zurückkomme, weil das ist immer, das ist eh relativ, man sieht sie dann eh einmal mindestens im Jahr, zwei, dreimal, aber so Freunde, die ich vom Reisen her kennengelernt habe, die zwei, drei Jahre nicht gesehen habe, wenn man die dann trifft, es ist, als wäre gerade Zeit vergangen. Ja, das sind die richtigen Freunde und das geht's. Also ich hoffe, dass ich dann, mein Ziel ist es, dass ich viele von diesen Freunden sammeln kann, damit ich dann, wenn ich mal alt bin und keine Familie habe, dass ich die besuchen kann und dann trotzdem eine große Familie habe mit Freunden.
Ja. Und waren deine Eltern in Irland schon besuchen?
Nein, meine Eltern waren nicht. Aber die waren eben 2015, wie ich in Irland war ich mit ihnen dort.
Ja.
Also kennen sie es. Wir haben uns im März, was finde ich viel gescheiter ist, sie kennen Irland.
Mhm.
Wenn ich dann, also es zeigt sich nicht aus, jetzt dorthin zu kommen. Wir waren im März zusammen in Marokko, dass wir halt dann, also das werden wir sicher nächstes Jahr wieder sowas machen,
das ist fein,
dass wir zusammen woanders hinfahren.
Ja,
nicht sich gegenseitig. Und es ist qualitativ hochwertiger, als wenn ich nach Hause fahre.
Das glaube ich.
Weil du dann 24/7 zusammen bist und du frühstückst zusammen, du machst Touristensachen zusammen und redest miteinander, hast Zeit miteinander. Mhm. Und wenn ich daheim bin ich ja eher immer unterwegs.
Irgendwo. Ja, vor allem, ich glaube, es ist für alle, du bist entspannter, wenn du irgendwo auf einem dritten Platz, auf einem neutralen Platz, sagen wir so, bist, wo du dich nicht kümmern musst, um wer räumt jetzt was weg und wer geht einkaufen und whatever. Ja,
genau.
Genau, die klassischen Dinge. Mhm. Aber ich finde es halt total interessant, wenn man Leute besucht, die ins Ausland gegangen sind und irgendwie die dann sind in ihrem neuen Zuhause. Das finde ich total spannend.
Ja. Ich glaube dann auch die Freunde da zu sehen.
Ja.
Also mir ist es immer ganz wichtig, wenn jemand zu Besuch kommt. Erst Dienstag war eben ein Freund in Dublin, dann habe ich auch eine Freundin, also meine Adoptivmama, eingeladen, dort mitzukommen, weil für mich das ist auch so wichtig, so die Leute auch kennenzulernen, die dann so gerade in meinem Leben jetzt sind.
Ja.
Wir haben nächstes Jahr im Frühjahr haben wir geplant, dass Becky Steven und dann eben die Maeve, das meine Adoptivmama, noch zwei Freunde nach Österreich kommen. Was ich super finde, die wollen meine Eltern auch kennenlernen.
Cool.
Ja, weil so irgendwie, woher kommst du?
Ja.
So irgendwie, so, ja. Ich kenne auch ihre Eltern alle, ja. Wir waren da schon zum Essen am Sonntag eingeladen und zum Trinken am Samstagabend eingeladen und so weiter. Also es ist irgendwie sehr, sehr schnell intensiv geworden, diese Freundschaften. Dann ist irgendwie so, die Eltern kennenlernen, dann ist so, ist
ernst, wieder
was anderes.
Ist, ja.
Und es ist auch cool, wenn ich zeigen kann, wie liebe Leute ich kenne über meine Eltern. Ja?
Also so das ist dann auch so ein bisschen eine Rückversicherung für sie, so, es geht mir gut,
es geht die mir passen gut, auf mich auf, genau,
ich bin nicht alleine da.
Ja.
Und weißt du, was mit dir denn in Österreich machen wirst?
Nacht sicher in Wien fortgehen, dann in Graz und dann werden wir in die Alpen fahren auf eine kleine Hütte und dort ein bisschen
Wandern.
Zeit verbringen. Wandern, ja.
Biersorten
wandern. Verkosten. Sagen wir wandern. Ja, sagen wir wandern.
Biersorten verkosten. Ja.
Worauf bist du stolz?
Stolz ist ein schwieriges Wort, weil stolz sein kann man meiner Meinung nach auf Dinge, die man selbst erreicht hat, Ziele, die man so von seinem Antrieb, man schafft fast nichts alleine.
Menschen
also ich bin stolz, ich bin stolz auf Freunde, die ich habe und dass ich solche netten Menschen kennenlernen durfte. Auf das bin ich stolz, wobei das ist nicht mein Verdienst. Ansonsten stolz.
Du hast immer öfter, dass Leute ein Thema haben mit dem Begriff Stolz.
Ja. Ich habe auch schon einmal überlegt, ob wir die Frage irgendwie umformulieren, aber eigentlich ist es so viel lustiger.
Ja. Lustiger für euch, ja. Nicht für mich.
Vor allem für uns.
Gibt es da jetzt so ein Ding, dass man die Frage überspringen kann?
Nein.
Ja, stolz. Es ist irgendwie, es kommt blöd rüber, wenn man so stolz ist auf Dinge, oder wenn man das so sagt, auf was man stolz ist.
Das finde ich überhaupt nicht.
Ich weiß nicht. Also ich glaube, ich bin stolz auf das, wie ich bin. Mhm. Und das ist, glaube ich, ich bin jetzt nicht wahnsinnig intelligent, ich habe nicht wahnsinnig tolle Sachen erreicht in meinem Leben, aber ich glaube, ich bin stolz darauf, wie ich als Mensch bin. Nein. Ich glaube, dass ich ein ganz guter Mensch bin, so im Zuge zu freundlich zu anderen Menschen und offen. Und diese Gesellschaftszüge bin ich stolz, ja.
Ich finde, du hast schon einen hohen Anspruch an dich, weil ich habe nicht so viel erreicht, so mit knapp 30 zu sagen, ich lebe jetzt mal im Ausland und so. Finde ich jetzt nicht so unerfolgreich, ja,
so
muss ich sagen.
Wenig,
genau. So karrieremäßig und so weiter habe ich jetzt nicht so die
also,
Dings.
Das ist ja wichtig.
Ich habe noch immer nicht mein Bachelor und so Sachen.
Ja, und?
Also, das ist so ein bisschen, es soll schon langsam sein. Ja,
ja, aber das sind halt Dinge, das ist so nice to have, aber
und das ist so ein bisschen, es ist halt das, was unsere Gesellschaft vorschreibt.
Genau. Mit einem akademischen Titel ist man schon wer. Wenn es sich gerade ein Adelstitel
ist,
dann...
Nicht, ja. Ja, dann müsst ihr heiraten dann.
Sein Mann hat alles. Entweder oder. Wir schauen, dass schneller geht.
Ja, ich finde es so schade, dass einem ein bisschen so abtrainiert wird, zu sagen, worauf man bei sich selbst stolz ist.
Das stolz ist, ja. Ja, stimmt.
Weil es schadet ja niemand. Es ist wahnsinnig toll zu hören und sagen, ich bin stolz darauf, wie ich mit anderen Menschen umgehe.
Ja.
Das ist ja eigentlich was Gutes.
Ja, was Gutes, ja. Ja, voll. Jetzt, wenn ich drüber nachdenke, also ich subsumiere diese Dinge dann nicht unter Stolz, deswegen vielleicht, aber sowas, ich habe meinen neuen Job gekriegt und es ist nicht ganz leicht, bei dieser Firma einen Job zu bekommen, also das muss man schon besser sein jetzt. Das war schon für mich so ein Punkt, wo ich dann gesagt habe, hey, cool, ich kann das, ja, oder ich bin gut, ja, in dem, ja, wie ich mich präsentiert habe oder was auch immer, das war schon ein schönes Gefühl, ja.
Das ist auch toll, dass wenn man das haben will, also wenn man etwas, wenn man sagt, okay, das habe ich jetzt geschafft, das zu bekommen, was ich wollte.
Ja, es ist ja so, eben, ich würde es nicht unter Stolz reinschreiben, weil ich finde, das ist normal dann, aber so in meiner Arbeit, in meinem jetzigen Job, noch einem alten Job, bin ich in meinem Team quasi die Person, also ich bin die Person, zu der jeder kommt, wenn er eine Frage hat. Mhm. Das ist nicht mein Supervisor, der, zu dem sie gehen, sondern die kommen halt zu mir.
Mhm.
Und ich bin der, der sagt, wir machen jetzt eine Teambesprechung und solche Sachen. Also ich bin da so ein bisschen in ein Teamlead reingerutscht. Und ja, fast schon, ja. Und das ist halt, weil ich halt meine Arbeit gut mache, weil ich mich darin halt... Ich versuche halt alles zu wissen, was es zu wissen gibt in dem, ja, und ich versuche das halt gut zu machen und ja, aber das ist für mich dann, ich kann darauf stolz sein wahrscheinlich, ja, für mich ist es, eigentlich ist es das Normale, es soll jeder so sein, in meinen Augen.
Okay.
Ja,
ja, aber gerade wenn jeder so sein sollte und es nicht jeder ist und du schon,
dann ist es eben, ja, es ist schon eigentlich was dann, worauf wir stolz sein könnte.
Ja, total. Ja. Vor allem, ich meine, das ist eine Messlatte, die du selber legst.
Ja, eben. Also meine Messlatte ist immer sehr hoch. Ja.
Ich finde das witzig mit dem Stolzsein. Und ich, das ist wirklich eine Frage, die oft hat, aber so, und kann ich das jetzt sagen und wie klingt das und so.
Also,
aber vielleicht ist es auch unser Beitrag zur Gesellschaft irgendwie zu sagen.
Unsererseits?
Ja, ich schau dich an.
Achso, ja, das sieht man nicht.
dass man auch schon, ich finde, dass man total gut sagen kann.
Ja, eben.
Ich finde es nicht leicht, besser zu sagen, ich bin stolz auf meine Offenheit, wie ich mit Leuten umgehe, als ich bin stolz auf Österreich.
Ja, ja, das, ja. Eben, das ist ja immer die Sache, die dann so mitschwingt, so stolz. Kann man jetzt auf was stolz sein, was man nicht, oder wenn ich jetzt sage, keine Ahnung, ich bin stolz darauf, wie ich als Mensch bin. Ich habe das nicht gemacht. Das haben die Gesellschaft, meine Eltern haben mich zu dem gemacht, was ich bin. Ja, was ist davon mein Verdienst?
Ja, du hast das angenommen.
Ja, aber habe ich mich entschieden, das anzunehmen? Kann ich deswegen auch bestolz sein? Ja, man kann sich schon entscheiden,
ob man jetzt ein Arsch ist oder nicht. Also,
ja. Schon. Ja, es ist schon schwierig.
Ja, aber ich glaube, wenn man sagt, okay, ich habe eine sehr hohe Messlatte und meine Messlatte ist es, unter anderem offen auf Menschen zuzugehen und mit Leuten gut umzugehen, und du fühlst es, dann kannst du stolz sein drauf. Wenn es ein anderer nicht toll findet, ja, dann halt nicht.
Ja, ja. Ja.
Ich glaube, ich sehe es jetzt von der Seite.
Nein, eben, also ich stoße mich dann immer nur an dem Wort stolz. Ja. Und dann denke ich mir, wenn ich jetzt stolz bin auf meine, wie ich bin, ich habe jetzt nicht großartig einen Beitrag dazu geleistet. Und wenn jemand stolz ist auf Österreich, im Prinzip ist es dann das gleiche Stolz. Beide haben nichts mit dem, also beide haben ein bisschen was damit zu tun gehabt, aber jetzt nicht großartig viel. Ja.
Naja, wie du selbst bist, ich glaube, das kannst du schon entscheiden. Kannst du schon.
Ja.
Weil ich glaube schon, man überlegt sich ja auch, war das jetzt richtig, was ich gemacht habe? Will ich das wieder so machen?
Ja.
Ist das eigentlich okay, wie ich mit der Person X umgehe oder Y? Ich glaube, also da ist man schon selbst reflektiert auch genug, würde ich mal annehmen von den meisten Menschen.
Hoffentlich, ja, stimmt, ja. Dass man sich dann auch, dass man seine Persönlichkeit auch versucht zu verändern.
Ja, oder Sachen, die nicht passen. Und ich glaube, wenn man ein hoher Wert ist für den selbst, zu sagen, mir ist wichtig, gut zu anderen Menschen zu sein, dann ist man auch reflektiert, darüber nachzudenken. Also hätte man die Messlatte nicht. Ich habe jetzt die letzte Frage in dem Teil. Und zwar, die ist ein bisschen einfacher. Und zwar, was bringt dich zum Lachen?
Blöde Schmähs oftmals. Also, schwarzer Humor bringt mich sehr oft zum Lachen. Immer gut. Ansonsten, ja, blödeln mit Freunden. Also, ich tue gern Blödsinn reden dann.
Kannst du gut über dich selbst lachen?
Ja, ich glaube schon.
Kannst du auch gut über... Ich glaube, das mag ich so an englischen, irischen Comedians, dass sie so wahnsinnig lustig über sich selbst sein können. Und auch über Dinge aus ihren Ländern oder... So Klischees und Eigenheiten. Und ich finde, dass das Österreicher nicht können. Auch Deutsche können ganz schwer über sich selbst lachen.
Hätte ich jetzt nicht so gesagt. Na? Aber vielleicht bin ich ja in anderen Runden dann drinnen, wo das einfach so normal ist. Also ich sag gern blöde Sachen über mich selber. Ich mache mich selber runter in einer lustigen Art und Weise. Und ich mache das auch über andere. Ja, also für mich ist das als Land.
Ja, ich habe gemeint, dass Comedians gerade im englischsprachigen Raum so wahnsinnig gut mit ihren eigenen Klischees umgehen können.
Ich tue das sehr oft in Irland. Eine der ersten Hauspartys, bei denen ich war, bin ich mit dem Steven in Lederhose hingegangen. Und dann waren wir vielleicht draußen eine rauchen mit ein paar anderen Iren. Und die haben dann gefragt, ja, so, wie ist das so in Österreich? Was ist das so? Und ich habe gesagt, ich habe halt angefangen, ja, es ist halt voll anders da, weil da sieht man Kinder auf der Straße. Die sind in Österreich im Keller. Ja? Und die haben mir das voll abgekauft, dass bis 18 jedes Kind im Keller ist bei uns in Österreich. Ja? Und dann, ich habe wirklich gesagt, alle. Ja? Also ich war bis 18 war ich im Keller. Ja? Und die haben das mir wirklich abgekauft. Und dann eine Stunde haben wir drüber geredet, ja. Und ich habe es dann halt auch ins Abstruseste getrieben, ja. Und dann kommt halt der Steven raus und dann fragen sie ihn halt so, ja, stimmt das wirklich über Österreich? Und der so, ja, dass die im Keller wohnen. Und dann haben sie das wirklich nochmal mehr geglaubt, weil er hat das schon gewusst, dass wir halt, also wir haben immer den Schmäh halt, weil der schon vorher so kennt, ja. Es war herrlich. Also solche Witze mache ich gerne.
Okay.
Ja, wir machen auch sehr... Also das ist halt schwarzer Humor.
Ja.
Muss man nicht verstehen. Ich mache mich drüber lustig, weil es, ich glaube, schon ein bisschen auch... Es ist jeder... In Österreich war jeder sehr erschrocken darüber, aber was eigentlich dahinter ist, ist sehr viel sexuelle Gewalt in Familien, die aber dann nicht thematisiert wird. Und das ist ja eh... wir vergewaltigen Tournee nur Ausländer. Ja? Mhm. Und diese Dinge, das finde ich einfach erschreckend. Mhm. Und das ist mein Weg, so ein bisschen sich darüber zu lustig zu machen. Mhm. Also wisst ihr, was ich meine? Ja. So diese,
auch zum Thema zu machen.
Eigentlich. Ja, ja. Ich meine, ich mache es dort zum Thema und ich lache halt dann drüber, auch obwohl es ein wahnsinnig ernstes und schlimmes Thema ist. Ja? Sehe der schwarzen Humor als... Ja, genau.
Ich habe jetzt noch eine letzte Frage, die ich mir aufgehoben habe für den Schluss dieses Teils. So wie du erzählt hast, und das finde ich total schön zuzuhören, über die Freunde, die du zu denen gezogen bist, du nach hinten gekommen bist und das Ankommen und so... Ja. Glaubst du, dass du das mal für jemand anderen machen wirst?
Ich hoffe, ja. Ich hoffe, dass ich das mal weitergeben kann. Mhm. Ich glaube, das war Destiny, dass wir uns da getroffen haben wieder. Mhm. Dass wir so zusammenspielen und dass wir so uns so gut zusammen verstehen. Das hat sie, das ist unbeschreiblich eigentlich. Ja. Ich hoffe, dass ich das auch einmal wieder sowas erlebe. Ja. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich da jemandem helfen kann, im Leben weiterzukommen, sondern ich hoffe, dass ich da jemanden treffe, der auch wieder so schön ist. Aber ich würde trotzdem auch jedem, der dann ins Ausland geht, wenn ich dort bin, würde ich zur Seite stehen und helfen. Ja? Weil sowas einfach, ich glaube, das wäre für mich keine Arbeit oder es ist für die Person keine Arbeit, wenn man für die andere Person da ist und jetzt der erklärt, wie das da läuft, was musst du tun, wo kriegst du was, wie geht man zum Arzt, was läuft dort ab. Das ist kein Aufwand, aber es ist eine wahnsinnig große Hilfe für die Person. Also ein entfernter Bekannter hat mir vor kurzem angerufen und hat gefragt, ja, überlegt er mir, nach Dublin zu ziehen und kann man mal telefonieren und erzähl mal was darüber. Wir haben, glaube ich, über eine Stunde geredet und haben halt so ein bisschen haben ihm ein bisschen was erzählt, ja, und solche Sachen. Und das finde ich wahnsinnig wichtig, ja, solche Sachen. Es ist kein Zeitaufwand oder kein großer Aufwand und es hilft wahnsinnig. Ja. Also ich würde das immer gern machen.
Aber die haben ja für dich einen anderen Schritt noch mehr gemacht, weil dir ein Zimmer zu geben.
Ja, voll. Aber würde ich auch.
Ein Zuhause geben irgendwie.
Ja, voll.
Das ist halt schon auch...
Also ich kann mir das gut vorstellen, wenn eben das alles so gut zusammenpasst. Mhm. Ich meine, so die erste Zeit auf jeden Fall. Ja, also wenn es ein paar Wochen, aber wenn es... Es soll dann nicht eine Belastung werden. Ja, also das, glaube ich, ist immer dann ganz wichtig. Das ist für mich das, weil bei Becky und Steven war das so für mich, wir haben uns halt auch immer offen gesagt, wie wir füreinander fühlen. Ja, das, ich habe ihnen mehrmals täglich wahrscheinlich gesagt, dass ich so glücklich bin, dass sie mich aufgenommen haben. Und was dann aber von ihnen zurückkommt, ist, wenn ich dann die Becky eine Woche nicht gesehen habe und sie kommt auf mich zu und umarmt mich und sagt, ohne dass ich es jetzt zu ihr sage, sagt sie, ja, ich habe jetzt vermisst, ja, dass wir uns eine Woche nicht gesehen haben. Dann, und du siehst, dass das ernst ist. Du siehst, dass das nicht nur so ein Floskel ist, sondern du siehst, dass das ernst ist. Dann weißt du, dass das beidseitig war. Ja, und dass ich denen nicht auf den Nerv gegangen bin, sondern dass die da selber so viel rausgezogen haben. Ja? Und Steven hat mir dann, Tag, wo sie weggegangen sind, hat mir eine lange Nachricht geschrieben und hat ihm gesagt, wie viel ihnen das bedeutet hat, dass sie mit mir da die Zeit verbracht haben und so weiter. Und das ist einfach dann irgendwie immer wieder, man denkt sich so, ja, geht ihnen am Nerv, ja, oder, ja, halte ich sie davon zurück, was anderes zu tun, oder was auch immer, ja. Das ist dann gut, wenn man weiß, na, die sind auch glücklich mit der Situation. Mhm. Und das ist wunderschön dann, ja. Und das kann nur jedem empfehlen dann, dass das, wenn das so ist, dann würde das mit offenen Armen begrüßen.
Aber war das dann nicht doppelt schwer, oder anders schwer, weil sie jetzt dann auch weggegangen sind?
Ja, also es tut mir schon bisschen weh, dass sie nicht mehr da sind. Ich bin nicht die Person, die Nachtrauer-Dingen. Ich vermisse niemanden. Also ich vermisse weder meine Freunde daheim, meine Eltern, noch vermisse ich jetzt Becky und Steven, die weg sind. Das bin ich. Mhm. Ja, ich weiß, dass das andere Menschen haben. Ich glaube, das kommt aus dem Grund auch, weil ich mir denke, ich sehe sie wieder. Und ich muss jetzt nicht darüber trauern, wenn sie weg sind, sondern ich weiß, also jetzt Becky und Steven, in 2 Wochen sehe ich sie, weil da gehe ich sie besuchen.
Irland ist
ja
nicht so
prinzipiell in Europa. Auch mein damaliger bester Freund ist Ende 2017 nach Japan ausgewandert und den sehe ich, wenn überhaupt, einmal im Jahr. Und ich weiß aber, wir werden uns, auch wenn wir uns jetzt ewig lang nicht sehen, wir werden uns wiedersehen. Und ich brauche jetzt nicht traurig sein, weil ich ihn jetzt nicht habe, sondern ich habe andere Freunde, die, mit denen ich Spaß haben kann, und ich werde ihn wiedersehen. Und ob das jetzt in 10, 15, 40 Jahren ist, ich werde ihn sicher mal wiedersehen und dann haben wir eine gute Zeit zusammen. Deswegen, warum sollte ich traurig sein darüber? Das ist so meine Einstellung so zu Freundschaft. Deswegen bin ich jetzt nicht wahnsinnig traurig darüber.
Dann sind wir jetzt am Ende angelangt, mal wieder. Und deswegen, jetzt gibt es noch etwas, was du uns oder der Welt gerne sagen möchtest.
Ja, ich meine, wir haben, ich habe nicht erwartet, dass wir so viel über meine Freunde und Freundinnen in Irland reden. Ich würde das aber jetzt auf Englisch sagen. I would really love to say thank you to the people in Ireland who, opened the doors for me. Not even, opened their hearts, only their hearts for me. They opened their families for me, their houses,
their lives.
Their lives. So they became a second family for me. So Becky, Stephen, Maeve, and Alex and Maeve, they're the closest Irish friends I have there, and they're just, there for me when I need them, always. And I'm really, really thankful that they invited me in their lives and are here for me. That was a really, really good thing for me. And I moved away from home the first time, and then it was so easy because of these people. Thank you for that.
Home is where your heart
is. Yes, home is where your heart is.
Dann bleibt mir noch über, mich zu bedanken. Gott, es fällt sogar mir schwierig, jetzt Sprachen zu wechseln. nein, also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, irgendwie auf deinem kurzen Heimaturlaub. Altheimaturlaub. Du hast noch was vor heute, du gehst zu.
Ja, Rammstein-Konzert ist heute noch.
Dinge, die man macht, wenn man auf Heimaturlaub ist.
Ja, genau.
Also danke auf jeden Fall, es war echt toll und es könnte schon passieren, dass wir dich mal in Dublin besuchen kommen.
Ich würde mich freuen.
Steht auf der Liste.
Ja.
Ich habe jetzt die allerletzte Frage für dich. Wie trinkst du deinen Kaffee?
Schwarz. Ohne Zucker.